SRF 2 Kultur.
Jodelkurse boomen, Trachtenmode ist in, wir kochen nach Großmutters Rezepten, Traditionen sind wieder angesagt. Weshalb diese neue Lust an alten Bräuchen? Dazu Reflexe, mein Name Romana Costa. Spätsommer 2013. Die ganze Schweiz fieberte mit, als sich die Bösen wieder im Sägemehl wälzten. Das Publikum war außer sich. Schwingen, Trachten, Fahnen. Schwingen ist heute ein Großereignis, ein Event. Und dieses Event macht klar, Traditionen erleben derzeit ein Revival.
Es ist für mich einfach Tradition, es ist für mich auch ein Stück Heimat, es ist ein Stück Schweiz. Und es ist eine Atmosphäre, die man leider in der heutigen Gesellschaft so nicht mehr antrifft. Also locker, keine grosse Kontrolle, man sieht kaum die Polizei. Ich fühle mich hier wie vor etwa 200 Jahren.
So sind so viele Leute hier drin. Und es gibt keinen, der irgendwie mit diesem kracht. Das ist einfach eine Familie, wirklich eine Familie.
Es ist vielleicht Zeit, dass man einfach wieder ein bisschen auf die Wurzeln zurückgeht. Einfach das Traditionelle, das Schöne, das Urchige, wo die Leute einfach irgendwie suchen. Und das ist der Schwingsport seit eh und je.
Aber auch Alphorn bauen, Körbe flechten, Schindeln machen. Solche Kurse sind ausgebucht. Im Konzertsaal wird gejodelt, auf dem Hackbrett experimentiert. Wir stricken wieder, häkeln, nähen, kaufen beim Bauern ein und flechten unser Haar zu Zöpfen wie zu Albert Ankers Zeiten. Weshalb? Was ist geschehen? Der Ethnologieprofessor Walter Leimgruber leitet an der Universität Basel das Institut für Kulturwissenschaften. Und auch er bestätigt, Traditionen haben einen neuen Stellenwert.
Wenn an Orten wie dem Schauspielhaus in großen Städten oder sogar am Opernhaus oder in Konzerthallen plötzlich Volksmusik gespielt wird, hat sich etwas getan. Das hat früher nie gegeben. Da waren die Trennungen sehr klar. Schauen Sie die Politik an. Schauen Sie die Werbung der Politiker an. Die sind voll von nationalen Symbolen, von Traditionen und so weiter. Und alle Politiker überbieten sich, bei solchen Anlässen gefilmt zu werden, in die Medien zu kommen. Und reden Sie mit den Leuten darüber. Und dann sehen Sie, dass die Ihnen sagen, ja, ich bin dabei, ich finde das spannend. Also es gibt ganz viele Ebenen, auf denen das sichtbar wird. Und ich spüre das vor allem daran, dass wenn wir uns mit solchen Fragen beschäftigen an der Universität, dass die Studierenden sich dafür interessieren, was vor 20 oder 30 Jahren praktisch nie der Fall gewesen ist.
Schauen wir noch einmal zum Schwingerfest auf die Sägemehl-Arena in Burgdorf.
Schaut er das an, der Sempach!
Tatsächlich!
König Sempach Matthias, und wie er das gemacht hat, ist sensationell.
Schwinger sind in gewissem Sinn Popstars. Das sind Identifikationsfiguren, Sympathieträger. Man sieht das ganz einfach nur schon daran, dass sie in der Werbung auftauchen. Also sie stehen für gewisse Werte, die sie mit ihrem Schwingsport auch vermitteln. Und das sind offenbar Werte, wo es sich lohnt nachzueifern, offensichtlich.
Das sagt Ulrich Schenk, Kurator des Museums für Kommunikation in Bern, wo zurzeit eine Ausstellung über Rituale zu sehen ist. Das Schwingen, ein gesellschaftliches Ritual, wird auch thematisiert. Die Ausstellung untersucht, weshalb der Nationalsport in den letzten Jahren eine solche Dynamik erhalten hat.
Es ist bodenständig, es ist authentisch, es ist eine sehr gute Projektionsfläche, um quasi eigene Sehnsüchte dort auch hinein zu projizieren. Sägemehl, Bier, Bratwurst, was braucht es mehr? Diese Reduktion auf einfache Dinge und in einer komplexen Welt werden solche Sachen vielleicht dann halt eben wichtiger.
Bodenständige Werte als Sehnsucht in einer komplexen Realität. Lange hat das eidgenössische Schwingfest ein eher traditionell orientiertes ländliches Publikum angezogen. Heute lockt der Anlass auch junge, urbane Leute an und auch Frauen. Eine Viertelmillion Menschen sind etwa letzten Sommer nach Burgdorf ans Eidgenössische gereist. Ein Megageschäft. Mittlerweile gibt's da neben Bier und Servela auch ein Küpplizelt. Der Brauch ist zum Event geworden.
Man hat das Gefühl, Traditionen oder eben Rituale sind unveränderlich. Man denkt, das sind so wie bleibende Werte, die gewisse Normen und Werte versinnbildlichen, und das stimmt absolut nicht. Rituale und auch Traditionen müssen sich wandeln, damit sie überhaupt weiter bestehen können. Das passiert genau hier. Das Schwingen bleibt nicht stehen, sondern es generiert plötzlich Aufmerksamkeit und verändert sich dann dadurch und wird dadurch auch attraktiver für gewisse Zielpublika. Professionalisierung ist ein Thema, Kommerzialisierung kommt dann natürlich sehr schnell ins Spiel. Und dort gibt es natürlich verschiedene Positionen. Es gibt Traditionalisten, die finden, das darf eigentlich nicht passieren. Und es gibt Leute, die finden, das muss passieren, weil sonst stirbt dieser Nationalsport.
Traditionen geben Halt und Orientierung, auch wenn sie sich wandeln, sagt Ausstellungskurator Ulrich Schenk.
Traditionen können natürlich in einer Zeit, wo die Verunsicherung groß ist, durch wirtschaftliche Entwicklungen, durch politische Entwicklungen, durch Migration, Globalisierung, alle diese Schlagworte, mit denen wir uns auseinandersetzen tagtäglich, die können dort natürlich ein Gefühl der Heimat, des Zusammenhalts, der Sicherheit geben. Und ich glaube, darum werden sie auch wichtiger.
Das Schwingen also, ein Stück ursprüngliche, echte Schweiz, ein Stück Heimat. Man fühlt sich zugehörig, grenzt sich damit gleichzeitig ab gegenüber allem Unbekannten, Fremden. Sozusagen die Schweizer Fahne reinstecken als Zeichen dafür, das ist unser, das kann uns niemand wegnehmen. Dieses altbewährte Bekannte gibt Halt in der unübersichtlichen Vielfalt der globalisierten Welt. Tatsächlich habe uns die Globalisierung in eine Art Krise geworfen. Deshalb stöhnten Traditionen wieder hoch im Kurs, sagt Kulturwissenschaftler Walter Leimgruber und erklärt's mit einem Blick zurück.
60er, 70er Jahre bis zum Teil in die 80er Jahre hinein, da hatten all diese Themen absolut keine Konjunktur. Da hat sich kaum jemand für Bräuche interessiert, die Jungen schon gar nicht, städtisches Publikum nicht. Es war kein politisches Thema. Warum nicht? Es ging allen sehr gut nach dem Zweiten Weltkrieg. Enormer Aufschwung, Wohlstand, das Gefühl, es geht nur aufwärts, es geht nur vorwärts, es wird besser. Wir brauchen doch dieses alte Zeugs nicht mehr. Wir sind modern. Das heißt, man hat Modernität, Zukunft als etwas erlebt, das nur positiv sein kann. Und dann braucht man auch keine Bestätigungen. Man hat keine Ängste, man hat keine Befürchtungen. Man hat das Gefühl, man weiß, wer man ist.
Mit der Vernetzung der Welt aber sei dieser Optimismus verflogen.
Dann stellen wir fest, so ab den 90er Jahren, dass sich das langsam ändert. Und ich denke, das hängt mit ganz vielen Faktoren zusammen, die man aber auch ein bisschen bündeln kann unter Stichwort Globalisierung.
Wir haben die Welt erobert, wir tragen Kleider aus China, kommunizieren auf amerikanischen Computern, kriegen überall den gleichen Kaffee aus der Kapsel. Die Möglichkeiten sind grenzenlos und mit diesen Möglichkeiten steigt die eigene Unsicherheit.
Jetzt stellen wir fest, es ist nichts mehr sicher. Berufe ändern sich, ganze Berufsbilder verschwinden, werden neu definiert. Was ich als 20-Jähriger gelernt habe, kann ich als 40-Jähriger nicht mehr brauchen. Wer vor 30 Jahren Lochkarten programmiert hat, hat dennoch heute keine Ahnung vom Computer, wenn er sich nicht dauernd weitergebildet hat. Also da kommt eine gewisse Unsicherheit rein. Zweites Element, diese Nähe zu den Firmen, bei denen man arbeitet, zur Wirtschaft, verschwindet, weil die Firmen werden immer grösser. Die werden globaler, die investieren hier, die bauen dort eine Fabrik. Und da kommt diese Angst, gehen die morgen irgendwo nach China, wo es billiger ist? Also es ist nichts mehr sicher. Das sagen viele Politiker auch. Heute muss man sich seine Stellung erkämpfen, und zwar dauernd wieder neu.
Dazu kommt unsere Mobilität. Wir pendeln von London nach Singapur, tätigen Weihnachtseinkäufe in New York, verbringen Ferien auf den Malediven. Wir wandern ein, wir wandern aus. Andere kommen zu uns. Das Ausmaß gefällt längst nicht allen, wie etwa jüngst auch die Annahme der SVP-Masseneinwanderungsinitiative offenbarte. Ethnologieprofessor Walter Leimgruber.
Es ist zwar nicht so, dass Migration etwas Neues ist. Es sind immer Menschen gekommen, Menschen gegangen. Also es ist nicht neu. Aber diese Bewegungen haben auch an Intensität zugenommen. Und das macht den Leuten Angst. Es kommen unterschiedlichste Menschen ins Land. Diese Auseinandersetzung mit immer wieder neuen Denkweisen, mit neuen Lebensstilen, ist einerseits eine Bereicherung. Das empfinden wir dann so, wenn wir ganz sicher sind, dass es uns gut geht und wir uns ganz selbstsicher fühlen. Und es ist eine Bedrohung, eben in dem Moment, wo man das Gefühl hat, nehmen die uns den Arbeitsplatz weg, verändern die unsere Lebensweise, sind die sonst eine Bedrohung.
Bedroht erleben wir auch das eigene Ich. Wer bin ich? Woher komme ich? Wie funktioniert mein Leben? Diese Fragen beschäftigen. Denn auch Werte haben sich gewandelt. Leimgruber nennt Beispiele.
Denken Sie an die Stellung der Frau, wie sich die gewandelt hat in den letzten 20, 30 Jahren. Das Verhältnis der Generationen, Autoritäten, die nicht mehr automatisch akzeptiert werden, Rolle der Kirche. Es haben sich so viele Dinge verändert, dass es den Menschen wirklich manchmal so fast ein bisschen Gschmuch wird, um das so zu formulieren. Was zählt denn überhaupt noch? Und das ist bis zu einem gewissen Grad eine Identitätskrise. Man kann es aber auch positiv formulieren, sagen, die Leute werden wieder direkt herausgefordert, sich mit sich selber und ihrer Gesellschaft zu beschäftigen. Und dann ist es nicht eine Identitätskrise, sondern eine Chance, seine Identität neu zu definieren.
Traditionen und Bräuche waren in der Schweiz häufig politisch besetzt. Sie haben ein bestimmtes Weltbild definiert, eher konservativ, patriotisch vom Land. Nun aber mit dieser allgemeinen Verunsicherung interessiert sich ein ganz neues Umfeld für Bräuche und Traditionen. Junge Leute, Intellektuelle, Leute aus den Städten.
Und da passiert etwas Spannendes. Man sucht Tradition, man sucht Stabilität, aber man fängt auch an, durch diese Suche diese Traditionen und Stabilitäten zu verändern, zu modernisieren. Und plötzlich interessieren sich auch andere Leute dafür, die vorher gedacht haben, das ist das ewig Gleiche, da ändert sich nie etwas. Bei all diesen Vorschriften, wie Jodel zu funktionieren hat oder wie jetzt eine Länderkapelle instrumentiert sein muss, das ist nett, aber das ist völlig unbeweglich. Und jetzt stellen wir fest, da kommt Bewegung rein. Sie interpretieren die Traditionen so, dass sie zeitgemäß sind, dass sie zu unserer Gesellschaft passen. Und das wiederum gibt den Leuten, die sich damit beschäftigen, Stabilität, weil es ist nicht mehr etwas Antiquiertes, etwas Vorgestriges, etwas, was meine Großeltern gemacht haben, sondern es passt eigentlich auch für meinen heutigen Lebensstil.
SRF 2 Kultur, Sie hören Reflexe zu Traditionen, die zurzeit wieder hoch im Kurs stehen. Kein Wunder sind Traditionen und Bräuche nun auch ins Blickfeld des Bundes geraten. Das Bundesamt für Kultur hat nämlich zusammen mit den Kantonen jüngst ein Inventar mit sogenannten lebendigen Traditionen erstellt. Scheinbar Urschweizerisches, wie eben das Schwingen, wie das Alphornspielen oder der Betruf, stehen ebenso auf dieser Liste wie Fondue essen, Trockenmauern bauen oder die direkte Demokratie. Zuständig für diese Liste der lebendigen Traditionen beim Bundesamt für Kultur ist Stefan Koslowski. Ein Zufall, dass sich der Bund nun auch damit beschäftigt?
Also es ist natürlich kein Zufall, weil die Schweiz eine UNESCO-Konvention unterschrieben hat, die sich mit dem immateriellen Kulturerbe, wie das in UNESCO-Formulierung heißt, beschäftigt. Diese UNESCO-Konvention sieht vor, dass die Schweiz einerseits ein Inventar errichtet, dass dieses Inventar weitergeführt und aktualisiert wird und dass für diesen gesamten Bereich sensibilisiert wird.
Nicht bloß das materielle Kulturerbe, also Schlösser, Kirchen oder Stadtteile, soll also geschützt werden, sondern eben auch das immaterielle Kulturerbe. Traditionen, Bräuche, handwerkliche Praktiken. Von A wie Appenzellerwitz bis Z wie Zibelenerit. Insgesamt 167 solche lebendige Traditionen haben es ins Inventar geschafft.
Da sagt der eine zu anderen, du, diese Frau dort mit den schönen schwarzen Haaren, sie ist meine Frau. Und die andere mit den blonden Haaren und den schönen blauen Augen, sie ist meine Freundin. Da sagt der andere, ja, und bei mir ist es gerade umgekehrt.
Jetzt geht er in so einem heiligen St. Peter.
Magst du?
Vorwärts! Mal!
Jassen, Feldschießen, drei König singen, Maskenschnitzen oder der Chalander Marz. Die Liste der lebendigen Traditionen ist lang und erstaunt zuweilen. Sogar der Umgang mit der Natur ist inventarisiert. Etwa die Naturheilkunde in Appenzell-Ausserrhoden, das Zuger-Chriesi, der Kastanienanbau in Graubünden und Tessin oder wie die Walliser mit der Lawinengefahr umgehen. Bräuche zu inventarisieren, diesem Ansinnen aber steht Kulturwissenschaftler Walter Leimgruber skeptisch gegenüber.
Weil ich denke, man muss aufpassen, dass man, wenn man kommt und politisch etwas mit einem Label versieht, dass man das dann nicht einfriert. Und es ist tatsächlich so, dass die UNESCO-Konvention über die lebendigen Traditionen ein bisschen dieses Bild vermittelt, Bräuche, Traditionen sind etwas, die sind immer so gewesen und die kann man nicht verändern. Da gilt es auch ein bisschen aufmerksam zu sein. Und am Schluss haben wir sonst irgendwelche sterilen Bräuche, die Touristen vorgeführt werden, die zwar immer gleich aussehen, die aber eigentlich sonst keinen Menschen mehr interessieren. Und das sollten wir verhindern.
Dieser Problematik ist man sich im Bundesamt für Kultur durchaus bewusst. Die Liste werde ständig angepasst, sagt Stefan Koslowski. Es gehe ums Sensibilisieren, nicht ums Konservieren.
Das Ziel ist, dass wir es aktuell halten, aber auch weiterentwickeln. Wir reden immer von lebendigen Traditionen, sehr bewusst. Das lebendig soll bedeuten eben, dass es sich weiterentwickeln darf und auch soll. Und andererseits im Begriff Traditionen, wo wir darauf hinweisen, aha, es hat eine Geschichte, es hat eine Vergangenheit. Und in dieser Zusammenführung dieser beiden Begriffe lebendig und Tradition wollen wir eben deutlich machen, dass es nicht ein reines Konservieren ist, dass es ein Eingießen ist in Harz oder so etwas, sondern dass wir Bewusstsein dafür unterstützen wollen, dass es ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens ist, der sich weiterentwickelt, aber auch eine Vergangenheit hat.
Frage: Wie aber schützt man diese Tradition? Wie wird das konkret gemacht?
Einerseits eben mit der Erstellung der Liste als solche, die auf dem Netz einsehbar ist, und durch begleitende Maßnahmen, wo wir konkret das traditionelle Handwerk gestärkt haben, indem wir beispielsweise das Kurszentrum Ballenberg angeregt haben, generationenübergreifende Kurse zu machen, also wo Eltern mit Kindern zusammen mit einem alten Handwerk umgehen, Wissen weitergegeben wird von einem Kundigen zu einem Erwachsenen und zu einem Kind, wo auch Kind und Erwachsene sich gegenseitig unterstützen können.
Flechten, schmieden, sticken. Traditionen seien keineswegs bloß rückwärtsgewandt. Vielleicht hilft uns das Wissen von gestern im Heute, meint Stefan Koslowski vom Bundesamt für Kultur.
Es gibt Formen des Brauchtums, der Traditionen, die uns dazu helfen, auch in der aktuellen, modernen Gesellschaft und auch für in Zukunft gewisse Probleme anzugehen. Das traditionelle Handwerk kann da wieder etwas zurückgeben, was auch in Richtung Nachhaltigkeit wirkt. Also wir haben die regionalen Produkte, wir haben den Handwerker, die Handwerkerin, die wir kennen, wo wir eine persönliche Beziehung zu aufbauen, die auf unsere persönlichen Bedürfnisse für das jeweilige Produkt eingehen können.
Etwas, das etwa die Baukunst bereits einlöst. In der Architektur wird wieder vermehrt mit einheimischen Materialien und traditionellen Handwerkertechniken gearbeitet und damit neue, moderne Architektur geschaffen. Die Tradition der Handwerkskunst wird weitergegeben, damit werden Arbeitsplätze in der Region erhalten. Das eröffnet uns fundiertes Wissen von früher, gerade auch im Umgang mit der Natur.
Im Sinne auch einer Prophylaxe, dass wir wieder lernen, aha, wie gehen wir mit den Bergen um, wie gehen wir mit den Flüssen um, damit solche Katastrophen nicht passieren. Manch Raumplanungsmaßnahme ignoriert eigentlich Erfahrungswissen, das uns helfen würde, die Gefahren zu vermindern. Wir können sie nicht ausschließen, zweifelsohne, aber einen Beitrag dazu leisten, sie zu vermindern.
Die Rückbesinnung auf die Tradition als Schlüssel also zum Wissen. Koslowski denkt da konkret etwa an Lawinenverbauungen oder an Renaturierungen von Flüssen. Diese Seite der Besinnung auf Traditionen beobachtet auch Kulturwissenschaftler Walter Leimgruber.
Gerade diese lokalen Dinge, diese nachhaltigen Dinge zeigen, dass so langsam ein Umdenken eingesetzt hat. Und sie zeigen auch, dass dieses Umdenken nicht unbedingt verbunden ist mit Verlust, sondern dass man eben einen nachhaltigen Lebensstil pflegen kann, der durchaus genussvoll ist, der durchaus etwas bietet und nicht einfach nur Verzicht ist.
Traditionen im Trend. Ein Paradebeispiel wäre auch die neue Lust an den kulinarischen Wurzeln. Großmutters Hackbraten mit Kartoffelstock und Pastinaken ist en vogue. Immer mehr Menschen kaufen saisonal, regional, frische, fair produzierte Ware ein, am liebsten den Schafskäse von der Alp, die Chabiswurst vom Markt, das Gizi holen wir direkt beim Bauern. Ein Umdenken hat stattgefunden. Davon zeugen nur schon die vielen neuen Labels in Supermärkten. Von der Bioknospe Pro Montagna für Bergprodukte, aus der Region Pro Speziarara für alte Sorten bis hin zu Slow Food. Neue Kochbücher mit alten Rezepten verkaufen sich wie frische Weckli. Schweizer Kochbuchklassiker von Fülger bis Kaltenbach wurden erst gerade wieder neu aufgelegt. Und auch hier wurde eine Liste erstellt. Ein Verein hat mit Unterstützung der Kantone und des Bundes jüngst das kulinarische Erbe der Schweiz nach Kantonen inventarisiert, pflegt und verbreitet dieses Wissen über die traditionellen Nahrungsmittel unseres Landes. Von der Aargauer Rüebli-Torte über Basler Leckerli, Bratwurst, Bündnerfleisch, Servela, Chriesibregel bis hin zum Dirkel, zur Walliser Rantenwurst oder Zwieback. Auch hier, die Liste ist lang und auch hier kulinarische Traditionsspezialitäten vermitteln ein wenig Heimat. Stillen scheinbar die Sehnsucht nach dem ehrlichen, echten, einfachen und authentischen. Und so strömten zahlreiche Leute unlängst ins Alpine Museum in Bern, um mehr über ihr kulinarisches Erbe zu erfahren.
Das Thema interessiert mich. Das einfach kochen, Produkt von den Alpen. Und mich interessiert die Slow-Food-Bewegung. Darum wollte ich mal kommen.
Ich bin interessiert an guten Produkten. Egal von Merit, ich kaufe dort ein und will wissen, wo kommen die Sachen her und wie ist etwas produziert.
Gebannt hören Sie, was Dominik Flammer, Journalist, selbsternannter Food Scout und Autor des Buches «Das kulinarische Erbe der Alpen» über die essbaren Traditionen zu berichten weiß. Flammer rückt dabei gleichzeitig den romantischen Blick aufs Alte zurecht, denn viele Gerichte seien aus der Not entstanden.
Wichtig ist, was auszeigt, dass früher noch das Essen erbärmlich war, größtenteils erbärmlich. Fleisch hat es früher noch ganz wenig Frischfleisch erst recht. Herdöpfelwürste Gravine hat noch bis 80% Herdöpfel gepresst natürlich. Und ein bisschen Blut und den Herdöpfel rot einzuwerben, damit man das Glück hat, da hat es dann wirklich auch viel Fleisch drin. Und genau dasselbe bei der Suchhutwürste, bei der Kabiswürste, als man im Zweiten Weltkrieg in den Rattungen ist aber bis 60% Suchhut drin gewesen. Aber
heute jedoch ist eine solche Wurst, die mit Kartoffeln, Sauerkraut oder Randen gestreckt wird, eine teuer bezahlte Delikatesse. Zu Recht findet Kulinarik-Spezialist Flammer und schwärmt über die Wiederentdeckung traditioneller Lebensmittel und deren Vielfalt. Lange hätten wir Einheimisches vernachlässigt, sagt Dominik Flammer nach dem Vortrag.
Wir kennen Matcha-Pulver aus Japan, wir kennen argentinisches Rindfleisch, aber wir kennen keinen Berner Rosenapfel und wir wissen nicht, dass es einen Parli, eine Bündner Kartoffel gibt, die nach Maroni schmeckt, die sehr kastanienhaft ist. Und wir wissen auch nicht, dass die besten Ziegenkäse eigentlich ursprünglich aus der Schweiz gekommen sind, die jetzt wieder gemacht werden, weil es ganz viele Bauern und Bäuerinnen gibt, die wieder mit dem arbeiten, was sie eigentlich in den Ställen haben, was aber lange versteckt worden ist. Und viele Bauern entdecken, dass Produkte, die jetzt einfach durch eine Globalisierung, durch eine Geiz-ist-geil-Haltung verschwunden sind über Jahre, dass plötzlich wieder immer mehr Konsumenten danach lechzen, diese traditionell spannenden Produkte zu konsumieren. Und zwar nicht nur spannende traditionelle Produkte, sondern Produkte, mit denen man sehr innovativ sein kann, weil man darf nicht vergessen, in der Lebensmittelindustrie die gesamte Innovation basiert auf Traditionen. Und ohne Tradition ist Innovation nicht möglich. Und darum ist es nicht eine Nostalgie nach Altbewährten, sondern ist die Suche nach Neuem auf der Basis von der Tradition.
Auch hier also Tradition als Basis für Neuerungen. Doch auch ein wenig Nostalgie schwingt mit, fragt man das ältere Publikum.
Mir ist es ein bisschen warm ums Herz geworden, weil ich noch ein bisschen so aufgewachsen bin mit Löwenzahnsalat, Brennnessle, viel Brennnessle. Aber ich muss auch sagen, dass wir uns als Kind fast ein bisschen geniert haben, weil das sonst niemand anders mitgegessen hat in den 50er, 60er Jahren. Ich habe das zeitelang verachtet. Aber jetzt, im Nachhinein, muss ich sagen, habe ich von meiner Mutter eigentlich etwas sehr Schönes mitbekommen und ich habe das wieder für unsere Kinder entdeckt und mache das jetzt wieder, auch den Spinat mit Brennnesseln zusammen.
Ich finde alles wichtig, wo man probiert, die alten Sachen zu erhalten, neben den neuen weiterzuführen und dort, wo es nötig ist und zweckmässig ist, es am Leben zu behalten, dadurch, dass man es erneuert.
In Zeiten, in denen man nicht mehr genau weiß, welches Fleisch in der Fertiglasagne drinsteckt, traut man vor allem dem Produzenten, dem Bauern, den man kennt. Und so suchen wir in nächster Nähe nach der verlorenen Geborgenheit, nach Stabilität, Überschaubarkeit und Einfachheit in dieser rasant sich verändernden Welt. Verlustgefühle wirken kompensiert mit Wunschbildern nach einer heilen Welt, sagt Volkskundler Leimgruber und meint, das sei kein Problem, solange das nicht zu mentaler Abschottung führe.
Jede Gemeinschaft muss sich vergewissern, dass sie eine Gemeinschaft ist, sonst weiß man gar nicht, dass man zusammengehört. Muss sich also abgrenzen, das ist völlig automatisch. Macht sie das aber, um ja niemanden sonst reinzulassen, um hermetisch abgeriegelt zu sein, und macht sie das quasi feindselig, um sich mit den anderen nicht auseinandersetzen zu müssen, wird es wahrscheinlich für die Gemeinschaft zum Problem. Es ist sozusagen die Frage des Maßes zwischen Zusammengehörigkeit auf der einen, Abgrenzung auf der anderen Seite und zugleich der Fähigkeit, durch diese Selbstvergewisserung der Gemeinschaft auch wieder nach außen offen zu sein. Ich denke, das ist das Wesentliche. Wenn das funktioniert, denke ich, ist das erreicht, was man mit diesen kollektiven Bräuchen eigentlich will.
Und in diesem Sinne ist das Pflegen und Zelebrieren von Tradition durchaus auch eine Chance für das Selbstverständnis einer Gesellschaft. Tradition beruhigen, bestärken und bereiten vor auf all das, was da noch kommen möge. Traditionen im Trend, das war eine Reflexe-Sendung von Romana Costa. Die Ausstellung über Rituale im Berner Museum für Kommunikation läuft noch bis im Sommer. Und diese Sendung gibt's im Internet zum Nachhören unter srf.ch.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.